Wir sind in Rheinland-Pfalz angekommen und die Wimmelbahn hält. Der Rhein schlängelt sich durch die Weinberge. Wie schön es hier ist, meint Biene. Los, Kinder, zieht eure Gummistiefel an. Da vorne könnt ihr schon die Weinberge von Jochen und Claudia sehen. Unten wächst Brotweizen von Klaus, Jochens Bruder. Die rheinland-pfälzische Landwirtschaft ist geprägt von einer Kulturartenvielfalt. Die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 700.000 Hektar unterteilt sich in ca. 400.000 Hektar Ackerbau, 233.000 Hektar Grünland, 5.000 Hektar Obstland und ca. 65.000 Hektar Wein. Damit ist Rheinland-Pfalz das Weinanbaugebiet Nummer 1 in Deutschland. Hier liegen 6 der insgesamt 13 deutschen Weinanbaugebiete. Etwa 6,5 Millionen Hektoliter Wein werden hier alljährlich gekeltert. Heute sind wir auf dem Betrieb von Jochen und Claudia. Jochen und sein Bruder Klaus bewirtschaften die Weinberge und das Ackerland gemeinsam. Hier wird neben verschiedenen weißen Rebsorten auch Brotweizen angebaut. Jochen kommt schon auf uns zu und ruft: Hallo, wir haben euch schon erwartet. Weinreben sind sogenannte Dauerkulturen, die 40 Jahre und älter werden können. Einzelne Rebstöcke erreichen sogar ein Alter von 100 Jahren, erklärt Klaus. Nach dem Blattfall im Herbst, der nach der Weinlese stattfindet, kann mit dem Rebschnitt begonnen werden. Der Winzer nennt diesen Schnitt Erziehen. Dabei bleiben 1 bis 2 Triebe vom Rebstock stehen, die nach unten gebogen und an einem Draht befestigt werden. Im darauffolgenden Frühjahr bilden sich aus den Knospen, den sogenannten Rebaugen, neue Seitentriebe. Damit die Rebe ihre ganze Kraft auf die gesunden Triebe konzentrieren kann, werden unerwünschte Seitentriebe ausgebrochen. Die jungen Triebe werden im Drahtrahmen zwischen 2 Drähten fixiert, damit sie Stabilität erhalten und allen Witterungsbedingungen gewachsen sind. Diese Drahtrahmen dienen als Unterstützungsvorrichtung zur Erziehung der Reben. Sie stellen eine Erleichterung der einzelnen Arbeitsgänge, die von Hand erledigt werden müssen, dar. Die Trieblänge ist durch den hohen Drahtrahmen länger als früher. Wurden in der Vergangenheit viele Triebe direkt über den Trauben entfernt, können heute dort Blätter wachsen, die die Trauben mit Zucker anreichern. Auf jedem Trieb, der im Frühjahr austreibt, bildet sich der rispenartige Blütenstand, der Geschein genannt wird. Diese blühen Mitte bis Ende Juni. Dann lösen sich die Blütenkappen von den Beeren und die befruchtete Beere beginnt zu wachsen. In dieser Phase sind die Blätter besonders anfällig für Pilzerkrankungen, wie beispielsweise Mehltau. Daher wird in 12- bis 14-tägigem Abstand ein Fungizid, was die Pflanze vor dieser Erkrankung schützt, ausgebracht. Das zertifizierte Mittel wirkt ausschließlich gegen den Pilz und schädigt weder die Pflanze noch Insekten, erzählt Jochen. Ich stelle mir gerade vor, wie der Trecker mit einer Spritze hier durch die engen Reihen und vor allem am Hang fahren soll. Diese großen Maschinen passen hier doch gar nicht rein, Jochen, überlege ich. Du fährst doch mit so einem Trecker alles kaputt, oder? Nein, wir Winzer haben spezielle Weinbergschlepper. Die sind schmal und passen gut durch die Reihen. Und spritzen tue ich mit einer besonderen Spritze, die auch bei den Obstbauern eingesetzt wird. Einer Gebläsespritze. Die hat ein sogenanntes Radialgebläse und ist in der Lage, das Mittel waagerecht auf die gesamte Laubwand zu sprühen und dabei jedes Blatt auch an der Unterseite zu erreichen. Vom Schlepper aus kann das Gerät präzise gesteuert werden. Das ist vor allem in unebener und steiler Hanglage besonders praktisch. In dieser Zeit können die Triebe von einer Behandlung zur nächsten das doppelte Wachstum erreichen. Die Behandlung gegen Mehltau wird bis zum August regelmäßig durchgeführt und dann eingestellt. Dann kommen Laubschneider und Laubsauger zum Einsatz. Damit die Trauben genügend Raum und Licht haben und Feuchtigkeit besser abtrocknen kann, wird überflüssiges Laub entweder geschnitten oder abgesaugt. So bleiben die Trauben gesünder. Ja, das macht Sinn, sage ich. Das ist schon was ganz anderes hier als auf den Feldern. Hast du denn auch Probleme mit Insektenschädlingen, frage ich Klaus. Er nickt. Der größte insektizide Schädling für Trauben ist der Traubenwickler. Ein Schmetterling, dessen Eier in die jungen Trauben gelegt werden und diese durch Fraß unbrauchbar machen. Um das zu verhindern, wird im Frühjahr ein sogenanntes Pheromon ausgebracht. Die Kunststoffampullen, in denen sich dieser Lockstoff befindet, werden im ganzen Weinberg verteilt. Pro Hektar kommen 500 Ampullen zum Einsatz. Der Duft, der von den Pheromonen ausgeht, kann nur von den männlichen Faltern wahrgenommen werden. Sie imitieren den Geruch der weiblichen, paarungsbereiten Tiere. Da dieser Geruch nun überall ist, sind die Männchen abgelenkt und finden die entsprechenden Weibchen nicht. Somit findet keine Vermehrung statt. Auf ein weiteres Insektizid kann verzichtet werden. Nach der Lese werden die Ampullen wieder eingesammelt, erzählt Jochen. Ich vermute, es gibt keine Maschine, um diese Ampullen zu verteilen, frage ich. Klaus grinst. Nein, das ist reine Handarbeit. Wie jede andere Pflanze bildet auch eine Weinrebe ohne Nahrung keine Früchte. Die Nahrung für Pflanzen ist Stickstoff, erklärt Jochen gerade. Im Weinbau gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Boden mit ausreichend Nahrung für die Reben zu versorgen. In die Reihen zwischen den Reben wird Gras oder eine Mischung aus Getreide und Blühpflanzen gesät. Diese wird gemäht, gewalzt oder gemulcht. Durch die Zersetzung durch Mikroorganismen und Bodenlebewesen entsteht Humus, der nicht nur die Rebe mit Nährstoffen versorgt, sondern auch CO2 bindet. Auf vielen Weinbergen wird auch der Traubentrester, der bei der Pressung der Trauben entsteht, als nachhaltiger Dünger eingesetzt. Je nach Bodenbeschaffenheit und Wetterbedingungen wird zudem noch ein stickstoffhaltiger Dünger ausgebracht. Wann wird denn dann geerntet, frage ich. Jochen erzählt mir, dass die Lese im September stattfindet. Vorher wird der gesamte Bestand kontrolliert und schadhafte Beeren entfernt. Diese Arbeit kann auch keine Maschine übernehmen. Wie jetzt? Ihr lauft hier durch die ganzen Weinberge und guckt, ob die Beeren gut oder schlecht sind? Jochen lacht. Ja, natürlich. Aber keine Sorge. Wir haben viele Helfer, die schon jahrelang hierher kommen und jede Menge Erfahrung haben. Der spannende Moment ist gekommen, wenn der Zuckergehalt der Trauben gemessen und für gut befunden wird. Hierfür gibt es ein spezielles Gerät, das Refraktometer. Die Messung wird hier direkt im Weinberg gemacht, sagt Jochen. Je nach Lage des Weinberges wird bei der Ernte meistens mit Maschinen gearbeitet. Dort, wo extreme Hanglagen den Einsatz von Erntemaschinen unmöglich machen, werden die Trauben von Hand gepflückt. Wir haben hier einen Traubenvollernter. Das ist eine selbstfahrende Arbeitsmaschine, die über die Rebreihen fährt. Sie bildet einen Tunnel, in dem Glasfieberstäbe Vibrationen ausführen. Die Rebreihe wird im Tunnel gerüttelt. Die reifen Traubenbeeren fallen auf einen rollenden Teppich, der diese in einen Sammelbunker befördert. Ein Ventilator bläst fallende Blätter weg. Ein integrierter Entrapper entfernt die Stiele aus den Traubenbeeren. Ist der Sammelbunker voll, werden die Beeren auf den bereitstehenden Anhänger gekippt. Sowas habe ich ja noch nie gesehen, rufe ich. Aber Jochen, jetzt muss ich dich mal was fragen. Du sprichst immer von Beeren und Trauben. Wenn ich im Supermarkt bin, steht auf den Schildern immer Weintrauben und nicht Weinbeeren. Jochen lacht. Trauben nennt man das ganze Gerüst mit Stielen und Beeren. Beeren sind nur die Früchte, die du dir in den Mund steckst. Ach so, da spricht man immer von Weintrauben und dabei essen wir nur die Beeren. Korrekt, nickt Jochen. Aber wie wird denn jetzt aus den Beeren der Wein, möchte ich von Jochen wissen. Die Beeren werden direkt vom Feld zum Keltern gebracht. Sie werden in den Kelter gegeben und gepresst. Der Saft, der dabei entsteht, wird Most genannt, erzählt Jochen. Nach der Pressung wird der Most in offene Gärbehälter gegeben und es wird die Hefe zugesetzt. Hefe wandelt den Zucker aus dem Traubenmost in Alkohol um. Die Dauer der Gärung ist unterschiedlich und kann zwischen einigen Tagen und einigen Monaten liegen. Der Vorgang des Kelterns ist ein hochkompliziertes Verfahren. Die ausgebildeten Fachleute, die es beherrschen, nennt man Kellermeister. Ist der Wein vergoren, wird er in einer speziellen Anlage gefiltert, von der Hefe getrennt und wieder in große Tanks gefüllt. Dort lagert er und wird nach Bedarf abgefüllt. Ich mache mich auf den Weg zum Weizenacker, denn dort treffe ich Klaus, der mir alles über Brotgetreide, in diesem Fall Brotweizen, erzählen kann. Hallo Klaus, begrüße ich ihn. Hallo Ralf, lacht er mir zu. Zu einem guten Glas Wein gehört ein ehrliches Stück Brot, oder? Ich nicke. Zum Backen wird nur speziell zertifiziertes Getreide verwandt, welches strengen Kontrollen unterliegt, erklärt Klaus. Die am weitesten verbreitete Getreideart für Backwaren hierzulande ist der Weizen. Das Weizenmehl wird für Brot, Brötchen und Backwaren aller Art verwandt. Eine Unterart ist der sogenannte Hartweizen, der für die Herstellung von Nudeln und Pasta verwendet wird. Weizen hat besonders gute Backeigenschaften und wird als Brotgetreide bezeichnet. Für den Anbau von Brotweizen ist die Qualität des Bodens entscheidend. Auf schlechten Böden gelangt das Getreide nicht zur gewünschten Qualität, die es braucht, um als Backgetreide zertifiziert zu werden. Man kann ihn also nicht überall anbauen, erzählt Klaus. Nach der Ernte der Vorfrucht im Herbst wird der Boden für die Aussaat vorbereitet. Je nach Beschaffenheit wird entweder gepflügt oder die Reste, zum Beispiel Maisstoppeln, gemulcht. So erhält der Boden seine Nährstoffe auf natürliche Weise zurück. Brotweizen ist immer eine sogenannte Wintersaat. Über den Winter ruht die junge Pflanze dann und sammelt Kräfte für das Wachstum im kommenden Jahr. In dieser Phase muss die Pflanze gegen Unkräuter geschützt werden. Daher wird eine Herbizidbehandlung durchgeführt. Im kommenden Frühjahr beginnt dann das eigentliche Wachstum. Bereits im Mai setzt die Ährenbildung ein. Man sagt, die Ähre schiebt. Wie ein junger Mensch im Wachstum brauchen auch Pflanzen in dieser Phase eine energiereiche Nahrung. Und das ist Stickstoff. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, sage ich. Alle Pflanzen brauchen Stickstoff, oder? Frage ich Klaus. Richtig, Stickstoff ist der Motor für das Pflanzenwachstum. Aber da gibt es doch gesetzliche Vorschriften, wie viel Stickstoff ihr ausbringen dürft, oder? Möchte ich wissen. Klaus nickt. Wir Landwirte in Deutschland, und dazu zählen auch die Winzer, müssen jedes Jahr im Frühjahr eine sogenannte Düngebedarfsermittlung machen. Der Brotweizen bekommt während der Ährenbildung die wichtige Stickstoffgabe, die zur Bildung des Proteins entscheidend ist. Beim Anbau von Futterweizen kann auf diese Gabe verzichtet werden. Das macht der Düngerstreuer da vorne, stimmt's? Frage ich. Genau, sagt Klaus. Der bringt stickstoffhaltigen Mineraldünger aus. Damit sich keine Pilzerkrankungen bilden, wird in dieser Zeit noch eine Fungizidbehandlung durchgeführt. Mehltau, Gelbrost oder Schwärzepilze führen dazu, dass der Weizen nicht als Brotgetreide zertifiziert wird, erklärt Klaus. Wie jetzt? Wenn der Weizen nicht gegen Pilze behandelt wird, kann er nicht zum Backen verwendet werden? Aber dann geht es ja gar nicht ohne Fungizide, oder? Ganz genau, antwortet Klaus. Einige Pilzerkrankungen machen den Weizen unbrauchbar und einige sind sogar giftig und können bei Menschen zu Erkrankungen führen. Aber auch der Einsatz von Fungiziden sowie Herbiziden und Insektiziden ist strengstens gesetzlich geregelt. Die Eigenversorgung mit Brotgetreide hier in Deutschland wird durch die hohen gesetzlichen Anforderungen an uns Landwirte immer schwieriger. In vielen Gegenden ist deshalb der Anbau von Brotgetreide schon jetzt kaum noch oder gar nicht mehr möglich. Ende Juli, Anfang August wird dann geerntet, berichtet Klaus weiter. Wichtig ist es, den optimalen Zeitpunkt, der stark vom Wetter abhängig ist, zu treffen. Beginnt das Korn auszuwachsen, also Keimlinge zu bilden, ist es als Brotgetreide unbrauchbar. Nach der Ernte wird das Getreide zur Getreidemühle gebracht und dort kontrolliert. Viele Faktoren spielen eine wichtige Rolle, damit es als Brotgetreide verwendet werden kann. In einem speziellen Gerät werden Feuchtigkeit, Proteingehalt, Sedimentationswert und Hektolitergewicht bestimmt. Ein entscheidender Faktor ist die Fallzahl. Diese Art der Messung wird schon sehr lange angewandt. Sie ist ein international anerkannter Messwert für Brotgetreide. Reicht die Stickstoffgabe nicht, wird aus Brotgetreide Futtergetreide. Hat das Getreide die gewünschte Qualität, wird es zu Mehl vermahlen. Ein Getreidekorn besteht aus drei Teilen: der Schale, dem Mehlkörper und dem Keimling. In der Schale liegen viele Ballaststoffe, im Mehlkörper viel Stärke. Die Bestandteile des Korns werden getrennt vermahlen und je nach Mehlsorte wieder zusammengemischt. So hat helles Mehl mit viel Stärke aus dem Mehlkörper einen geringen Schalenanteil. Wir kennen das Produkt als Weizenmehl des Typs 405. Je höher der Anteil der gemahlenen Schalen im Mehl ist, desto höher der Mineral- und Ballaststoffanteil. Brote aus diesem Mehl nennt man Mischbrote. Wir können diese Mehlsorten an den unterschiedlichen Typenbezeichnungen erkennen. Beim Vollkornmehl wird, wie der Name schon sagt, das volle Korn mit allen Bestandteilen gemahlen. Und dann gibt es noch Getreide, welches gar kein Getreide ist. Man nennt es auch Pseudogetreide. Dazu gehören Hirse, Buchweizen und Amaranth. Die Körner enthalten kein Gluten, also kein Klebereiweiß. Und deshalb ist das Mehl schwer zu bearbeiten und zu backen. Gluten bildet im Teig das sogenannte Klebergerüst, in dem die Gase, die beim Aufgehen des Teiges durch die Hefe entstehen, gehalten werden, dem Teig Geschmeidigkeit geben und ihn gut verarbeitbar machen. Auch Maismehl, sogenannte Polenta, ist glutenfrei. Wenn das Getreide gedroschen wird, gibt es ja auch Stroh, was hinten aus dem Mähdrescher rausfällt, überlege ich. Was macht ihr denn damit? Die sogenannten Schwaden, die hinten aus dem Mähdrescher fallen, werden zu Rundballen gepresst. Mit der Rundballenpresse wird das Stroh aufgenommen, im Schneidwerk der Presse geschnitten und in der Presskammer durch vier umlaufende Riemen zusammengepresst. Während dieses Vorgangs wird es auf einer sich ständig drehenden Vorrichtung gewickelt. Je nach Verwendungszweck kann die Pressdichte des Ballens eingestellt werden. Auch die Größe kann je nach Einsatzbereich des Rundballens variabel eingestellt werden. Es ist möglich, kleine Ballen von 80 cm und große Ballen von bis zu 1,90 zu pressen. Ist ein Ballen fertig, wird er mit einem Netz umwickelt. Die moderne Presse ist in der Lage, beim Wechseln der Netzrolle diese über eine Netzrutsche selbstständig in Position zu bringen. Beim Pressen von trockenem Stroh oder Heu ist eine zusätzliche Wicklung mit Folie nicht nötig. Das Stroh verkaufen wir an die Landwirte in der Region. Die nutzen es zur Einstreu für Pferde oder Kühe, sagt Klaus. Du, sag mal, Klaus, da vorne am Feldrand steht wieder eins von diesen grünen Kreuzen, die man überall sieht. Auch bei uns im Norden gibt es die. Was haben die eigentlich zu bedeuten, frage ich. Klaus sagt, diese Aktion der deutschen Landwirte wurde 2019 von dem Landwirt Willi Krämer Schillings, bekannt als Bauer Willi, ins Leben gerufen. Mehr als 10.000 grüne Kreuze in der ganzen Bundesrepublik stehen als Symbol für den Protest der Landwirte gegen neue Auflagen, Regulierungen und Gesetze aus Politik und Verwaltung. Der Aufruf richtet sich auch an die Gesellschaft und die Verbraucher und möchte zum Nachdenken anregen. So, ich gehe jetzt zur Weinprobe. Jochen hat gesagt, es gibt hier Federweiser. Das ist der Wein, der nach dem Filtern nicht von der Hefe getrennt wird. Er soll süß und süffig sein. Und noch irgendwas von Kopfschmerzen, glaube ich, aber das habe ich nicht so richtig verstanden. Wie überall im Land gibt es auch in Rheinland-Pfalz viele landestypische Geschichten und Errungenschaften. Wenn man ins Wimmelbuch schaut, sieht man in der Mitte des Bildes Wimmelbiene sitzen. Sie hält ein Pfälzer Dubbeglas in der Hand. Der Überlieferung nach ist der Erfinder dieses Glases ein Bad Dürkheimer Metzger, der während der Arbeit gerne ein Glas Wein trank und sich ärgerte, dass ihm das Glas ständig aus den fettigen Händen rutschte. So ließ er sich ein robustes Glas mit Mulden anfertigen, das somit mehr Grip hatte. Die nach oben breiter werdende Form sorgte auch an langen Arbeitstagen für sicheren Halt. »Max, Biene, Charlie«, rufe ich laut. »Kommt, es ist schon spät geworden, die Wimmelbahn wartet.« Schon kommen die Kinder angelaufen, im Schlepptau den kleinen Hund. Wo geht's denn jetzt hin, Onkel Ralf, will Max wissen. Jetzt fahren wir ins Saarland. Es ist das kleinste unserer Bundesländer. Und dort wollen wir mal was ganz anderes machen.